mehrmals angesprochen worden ist, will ich einfach bestätigen, jeder ist herzlich willkommen hier. Amen. Amen. Jedes Alter und jede Nation. Und eins unserer Leitsätze ist, wir sind eine Gemeinde für alle. So, also wenn das jetzt heute der Herr Jesus ein paar Mal angesprochen hat, dann muss es wohl doch ein Thema sein. Und deshalb sage ich das noch einmal, jeder ist hier herzlich willkommen. Und wir freuen uns über jeden, der hier ist und wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, gemeinsam Gemeinschaft haben dürfen und all das. Halleluja. Und jetzt feiern wir das Opfer einsammeln. Wir sammeln das Opfer ein. Oh ja, ja, genau. Wir hatten ja letzten Sonntag unser Erstlingsfrucht, unser erstes Opfer im neuen Jahr nach Israel gegeben. Und das war wirklich berührend. Ich denke, 1600 Euro, da kam noch was im Laufe der Woche noch dazu, 1600 Euro, was wir für Gemeindegründung nach Israel spenden durften. Und das ist wirklich großartig.
Ja, ich möchte noch was sagen. Schön, dass du da bist, David. Dein Opa ist schon bei Gott, das hat mich sehr berührt, dass du gekommen bist. Es geht um, dass Hans-Joachim Bayer beerdigt wurde und er hat ein großes Erbe hinterlassen. Und ich muss das mal so sagen mit der Freiheit. Männer suchen Freiheit. Ich habe das auch in allen Varianten gesucht, trinken und umherschweifen und dachte, nee, das kann nicht sein in der Gemeinde, das ist zu langweilig. Und ich muss dazu sagen, wie es ist. Das ist einfach, da hat Gott nachgehakt und er hat mich nicht losgelassen und er hat gesagt, dich will ich haben und fertig. Und es ist nicht einfach, dieses Ringen, was Männer so in verschiedenen Varianten ausüben, so keine Ahnung warum, aber das muss wohl so sein. Um dann endlich den Platz zu haben, sagt Gott, so hier stehst du und du vertrittst mich und du vertrittst nicht irgendeinen, keine Ahnung, einen Chef von irgendwas, der schwankt hin und her. Gott schwankt nicht. Und er ist ewig und ich freue mich auf das, wo Hans-Joachim schon ist. Und das ist das Eigentliche. Und wir sind auf dem Wege. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, David. Ja, danke, Jesus, dass du Sieger bist. Sieger über alles. Du gibst Freiheit, die wir nie erringen können. Von uns aus und du gibst mehr, du willst mehr und wir wollen mehr. Ich will mehr. Ja, ich will Wunder sehen und ich will, dass Menschen, die so gefangen sind, rauskommen aus ihrem ganzen Trott. Und danke, Jesus. Wir rufen deinen Sieg am Kreuz aus. Segne bitte Geber und Gaben. Amen.
Amen. Was Martin nicht gesagt hat, ist, dass er gerade dem Opa Bayer viel zu verdanken hat und dass er so ist, wie er jetzt ist, hat etwas damit zu tun gehabt. Und er ist nur ein Beispiel für viele andere, die seinen Dienst erlebt haben und dadurch Freiheit empfangen hatten und ein neues Leben gestartet sind. So, jetzt freuen wir uns auf Arne. Die waren jetzt länger weg und jetzt sind sie wieder da, Gott sei Dank. Und ich glaube, er hat ein gutes Wort für uns. Brauchst du noch irgendwas? Soll ich das wegtun?
Mikro nehme ich. Guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ich habe ein spannendes Thema heute. Also für mich ist das spannend, weil es für mich sehr an den Kern von Gemeinde geht. Es ist sehr aufgeladen mit haufenweise Emotionen. Für die einen positiv, die anderen negativ, das ist ja meistens so, ne, wenn etwas emotional aufgeladen ist. Manche sehen darin so ein Sinnbild von veralteten Vorstellungen oder Strukturen. Andere sagen, das ist die Lösung all unserer Probleme oder unserer gesellschaftlichen Probleme. Und ich meine nicht Jesus, ne, weil das wäre ja auch so ein Thema, was man hier oft hört, sondern Familie. Vielleicht noch so ein kleiner, sowas Kleingedrucktes vorweg. Ich weiß, also weil mir das oft so geht, wenn ich Predigten höre, deswegen dachte ich, geht es vielleicht anderen auch so und dann sage ich das mal. Wenn man Predigten hört, ist es ja oft so, dass man darauf wartet, dass jemand ein bestimmtes Stichwort sagt, damit man sagt, ah, jetzt kann ich da mitgehen. Oder bestimmte Dinge betont oder eben weglässt oder so, wo man sagt, so, ah, jetzt, dann kann ich da mitgehen. Oder so, man wartet immer darauf, ah, jetzt sag doch wenigstens das noch, weil dann ist das eine rundere Sache. Und ich merke, also es geht mir eben oft so und deswegen einfach nur der Hinweis, diese Predigt ist einfach nur ein Ausschnitt einer Gesamtheit von Wahrheit. Das heißt, sie wird auf jeden Fall Sachen betonen und andere Sachen weglassen, um einen oder zwei, drei Punkte rüberzubringen. Aber das heißt ja nicht, dass sie die Fülle der Wahrheit enthält, weil wenn man solche Predigten, habe ich früher versucht, ne, dann hat meine Frau immer die Hälfte weggekürzt oder noch mehr, weil sie gesagt hat, Arne, das findest du gut oder das würden vielleicht jetzt deine Theologenkollegen irgendwie auch noch hören wollen, aber die anderen, die werden langsam müde. Also deswegen versuche ich jetzt, mehr Sachen wegzulassen. Aber das ist eben, dadurch wird die Sache nicht so, ich sag mal, nennen sie mal wasserfest. Aber genau, also das heißt, es wird einfach ein Ausschnitt sein, es wird bestimmte Betonung geben, andere Sachen weglassen. Und wollte es nur einfach mal sagen, weil das mir es manchmal schwer macht, bei Predigten zuzuhören, weil ich dann einfach zu sehr darüber nachdenke, okay, was müsste jetzt eigentlich noch gesagt werden, und dann einfach erstmal zuhören, okay, was kommt da jetzt? Also, Thema Familie. Und ich meine nicht die Familie zu Hause, sondern die Gemeinde als Familie. Und ich finde es ganz spannend, weil das ja in den Worten, die wir gerade hier gehört haben, schon total aufgegriffen wurde. In Familien, ne, gibt es Eltern, es gibt Kinder, es gibt Kinder unterschiedlichen Alters, es gibt ganz unterschiedliche Kinder. Kinder spiegeln das wider, was sie von ihren Eltern lernen. Und das bedeutet auch, man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen. Das ist auch so ein Thema von Familie. Aber darüber hinaus, was hier schon angeklungen ist, Familien können in ihrer Familien können ein Sinnbild von Freiheit sein und von Geborgenheit, von Annahme, von ich kann verletzlich sein, aber sie können auch ein Inbild von Manipulation, von Kontrolle, von Missbrauch, von Dingen sein, die man vielleicht in Sekten erleben würde. Also in Sekten, nicht jetzt in Sekten, wisst schon. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig, weil immer dann, wenn, ja, wie das in dem Bild von Conny war, immer dann, wenn man seine ganzen Masken, Schalen, Sachen weglässt, dann ist man auf einmal angreifbar und verletzlich, weil man sichtbarer ist, spürbarer und vielleicht auch selber mehr fühlt. Und immer dann gibt es das Potenzial zu verletzen, immer dann gibt es das Potenzial zu kontrollieren und so weiter. Aber da gehen wir jetzt dann gleich noch mehr darauf ein. Was ich spannend finde bei dem Thema, ich war mal auf einem Seminar zum Thema Gemeindebau und da war ein ganz großer Punkt, nenn deine Gemeinde niemals Familie. Weil dieses Thema in bestimmten Kulturkreisen dermaßen emotional aufgeladen ist, dass der Pastor danach keine ruhige Minute mehr hat. Da gab es ein Beispiel dazu, da erzählt, ja, wurde der Pastor angerufen, Montagabend so, hallo Pastor, ah, hallo, ich habe hier einen Schrank, ja, und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Und der Pastor hat sich dann, ne, so mit gerunzelter Stirn an der am Kopf gekratzt und hat sich gefragt, warum das jetzt sein Problem ist. Aber er dachte sich, ja stimmt, wir sind ja Familie, ne? Und in der Familie erwarten die Kinder, dass die Eltern die Probleme lösen. Und schon, ne, hatte er keine Lust mehr, dass seine Gemeinde eine Familie ist. Und das Thema war bestimmt noch ein bisschen umfangreicher, als das jetzt beschrieben ist. Aber es zeigt einen ganz wichtigen Punkt und der heißt Erwartungen. Das Wort Familie oder das, was sie in ihren Köpfen hatten, erzeugt in den Gemeindemitgliedern Erwartungen und mit denen musste sich der Pastor auseinandersetzen. Ich habe noch was gelernt, fand ich auch einen guten Satz. der ist von Bill Johnson. Und er sagt, dass wir ohne Familie zu verstehen, das Reich Gottes nicht verstehen. Jetzt haben wir hier natürlich einen Gegensatz. Das heißt, wenn wir Gemeinde nicht Familie nennen dürfen, aber ohne Familie Gottes Reich nicht verstehen, dann können wir hier dicht machen. Nein, Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Thema genauer ansehen. Ne? Was mir daran aufgefallen ist, also auch durch diesen Satz, war, die Bibel ist voll von Familie. Also alles da drin ist irgendwie familienbasiert oder verbunden damit. Das fängt an mit Gott, dem Vater. Und der hat einen Sohn. Und Gott will, dass wir ihn als Vater anbeten. Das heißt, da ist schon Familie. Es steht in Johannes 4, 23, ist das so schön, da sagt Jesus zu der Samaritanerin, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Und das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die ihn anbeten, sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, toller Vers. Und das ist etwas, also ne, diese Aussage im Endeffekt hat Jesus sein Leben gekostet, ne? Weil das war dann letztendlich der Grund, wo sie gesagt haben, wenn du sagst, Gott ist dein Vater, dann bist du Gott und deswegen ist das Anmaßung und deswegen bringen wir dich um. Und aber wir sehen, damals war das Thema schon, ne, emotional aufgeladen, aber wir lesen noch mehr über Familie. Wir lesen von der Braut Christi. Und das ist die Gemeinde. Das können wir in Johannes 3, 29 nachlesen. Aber auch das Volk Israel wurde schon als Braut Gottes bezeichnet. Ihr könnt das, also gibt es mehrere Bibelstellen, aber zum Beispiel in Jesaja 54, 5 steht das. Und das Faszinierende ist, Braut und Bräutigam bilden zusammen Familie und bekommen Kinder. So läuft das, weiß jeder von uns. Jesus nennt die Menschen um sich herum, die seinen Willen tun, Mutter und Geschwister. Das findet ihr in Markus 3, 31 bis 35, da ist diese Begebenheit. Das heißt, wir sehen, es ist überall Familie. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach mal zu schauen, was das bedeuten kann oder einen Teil davon zu erkunden. Ein ganz wichtigen Punkt, den ich finde, man aus diesen auch aus den genannten Bibelstellen rauslesen kann, ist, dass eine Gemeinde nicht aus Vater Pastor und Mutter Pastorenfrau besteht mit ihren Kindern, den Gemeindemitgliedern. Weil das war genau das, die Falle, wo, ne, der Pastor aus dem Beispiel drin saß, dass seine Gemeindemitglieder alles von ihm erwarteten. Und das ist kein ungewöhnliches Bild in Gemeinden. Sondern die Gemeinde besteht eben aus Gott, dem Vater, Jesus seinem Sohn, dem Heiligen Geist, dem manche die Mutterrolle zuweisen und uns als Kinder Gottes, die gemeinsam die Braut Christi bilden. Und aus dieser intimen Beziehung der globalen Gemeinde zu Jesus werden neue Kinder geboren, neue geistliche Kinder, Kinder, die Gott kennenlernen, einfach Menschen, die Gott kennenlernen. Und ich glaube, dass dieses Verständnis von Gemeindefamilie so wichtig ist, weil wir sonst eben bei dem Thema Rollen und Erwartungen innerhalb einer Gemeinde durcheinander kommen. Das heißt jetzt nicht, dass Menschen keine geistlichen Mütter und Väter sein können, aber sie sind eben nie ein Ersatz für eine Beziehung zu Jesus oder Gott, dem Vater oder dem Heiligen Geist. Sie sollen das Herz des Vaters repräsentieren und sie können Eigenschaften, ne, die Kinder spiegeln wider, wer ihre Eltern sind. Das heißt, das können geistliche Mütter und Väter auf jeden Fall widerspiegeln. Aber sie sind eben auch Menschen. Und damit anfällig, Fehler zu machen, anfällig zu enttäuschen. Und erst recht nicht können sie ein Ersatz für die Person Gottes in der Gemeinde sein. Und es klingt vielleicht erstmal krass, dass man sagt so, oh, natürlich, also Menschen haben bei uns nie einen Ersatz für die Position Gottes in der Gemeinde. Aber ich glaube, dass einem das schon passieren kann. Also, ne, es gibt Gemeinden, in denen werden die Pastoren mit Vater angesprochen. Und wie gesagt, das ist immer eine Frage des Herzens. Das heißt jetzt nicht, in jeder Gemeinde, in der das so ist, die sind irgendwie vom Glauben abgefallen. Das meine ich damit gar nicht, sondern es ist immer eine Frage, wen sehe ich da drin? Also wie, was ist mein Herz? Erwarte ich das, was ich von Gott erwarte oder was Gott mir geben will von einem Menschen oder nicht? Das Spannende beim Thema Familie ist ja, dass jeder was anderes hört. Also mit Hören meine ich, jeder fühlt was anders innerlich oder sieht was anderes vor seinem inneren Auge, weil jeder eben andere Vorbilder gehabt hat und jeder ein anderes Familienleben kennt. Das ist schon einfach immer total spannend, wenn man in unterschiedlichen Familien ist und die so kennenlernt und einfach merkt, Dinge, die dort selbstverständlich sind, die gehen in anderen Familien überhaupt nicht. Und Dinge, die völlig normal sind, wo man sagt, so, da machen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber, die sind in anderen Familien völlig anders. Und das prägt unser Verständnis davon, wer welche Rolle einnimmt, wer was entscheiden kann oder darf. Dann gibt es ja auch immer bei Christen, finde ich, immer diese total amüsante Frage, ja, wenn jetzt der Mann das Oberhaupt in der Familie ist, darf der dann entscheiden, welchen Film wir abends angucken? Finde ich total lustig. Ich denke, ganz ehrlich, ich hätte keine Lust, dass meine Frau neben mir sitzt und sagt, das ist ein Scheißfilm. Also, aber es ist eine andere, also ja, aber auch das ist sowas, also finde ich, aber das sowas haben wir gelernt oder haben wir, ist sicherlich auch oft kulturell geprägt. Und da geht es ja auch nicht immer nur um Film, sondern es geht ja auch um ja, große Entscheidungen, wo man sagen, also wo man ja, sagen kann, das ist ja nicht immer das, aber wo es auch wieder ein Bild ist, wenn man gelernt hat, der Mann ist das Oberhaupt und er hat zu entscheiden und weil er nun mal die Verantwortung trägt, muss er das auch machen, dann wird man denken, ja okay, Männer müssen einfach Entscheidungen treffen und es interessiert sie auch nicht, was die anderen denken, weil sie sind ja das Oberhaupt, also müssen sie das so machen. Wo ich jetzt wiederum denke, ja, man könnte ja auch einfach miteinander reden und eine gemeinsame Sache suchen. Klar kann man sagen, du hast die Verantwortung, aber vielleicht ist deine Verantwortung dann eine gute Lösung für alle herbeizuführen. Aber das wiederum sind Sachen, die aus ja, das, was wir erlebt haben oder was wir gehört haben oder wo wir denken, ja, wie wir geprägt worden sind. Weil in den meisten Fällen entstehen auch solche Sachen nicht aus einer Böswilligkeit, sondern einfach daraus, wie man geprägt ist, was man, ja, wie man denkt, auf welche Gedanken man von selber kommt sozusagen. Oder wer muss für wen bezahlen? Wer übernimmt welche Aufgaben zu Hause? Oder wie verhält man sich als Vater, Sohn, Tochter, Mutter? Welche Eigenschaften haben sie? Und also wie gesagt, das meine ich damit, wir haben ein bestimmtes Bild in uns und dazu greifen wir automatisch. Das ist dann nicht bewusst, dass wir sagen, stimmt, genau, das ist jetzt die perfekte Familie, sondern wir haben unsere Vorbilder, unsere Beispiele, die Dinge, die wir gelernt haben und zu dem greifen wir unbewusst und danach handeln wir. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen schwachen Vater hattest oder gar keinen, dann wirst du automatisch mehr Schwierigkeiten haben, Gott zu vertrauen, dass er dir aus schwierigen Situationen heraushilft und du wirst versuchen, selber nachzuhelfen. Das ist völlig normal, weil dein Herz es schwerer hat, genau da zu vertrauen. Oder hattest du einen gewalttätigen Vater oder einen ungerechten, kann es sein, dass du Gott auf genau dieselbe Weise wahrnimmst und es dir schwerfällt zu glauben, dass er dir wirklich alle Sünden vergeben hat und sie dir nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder vorhält. Oder wenn du ja, gar keinen Vater hattest, dann kann es sein, dass du überhaupt Schwierigkeiten hast, Zugang zu Gott, dem Vater zu finden, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, dieses ganze Bild. Wir sind versetzt an himmlische Orte, wir sitzen bei ihm. Man sagt so, ah, Gott, der Vater, er ist da, ja. Also fühlt sich, ne, kann sich in dem Moment genauso fern anfühlen wie ein nicht vorhandener Vater, weil er ist ja jetzt dann auch nicht leibhaftig neben dir. Oder musstest du dich zu Hause stark abgrenzen, weil man dich entweder nicht verstanden hat oder du zumindest den Eindruck hattest, man würde dich nicht verstehen, dann kann es sein, dass es dir schwerfällt, dich auf eine Familie oder eine Gemeinschaft einzulassen. Gerade wenn die davon spricht, wie das in Gemeinden oft der Fall ist, dass man sagt, so einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Weil du vielleicht denkst so, ja, aber wer kümmert sich dann um mich? Und da sehen wir, warum Paulus sagt, dass wir unsere Sinne erneuern müssen. Er sagt in Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Und ich glaube, das ist die Brille, durch die wir das Thema Familie betrachten müssen, weil es uns unsere Vorstellung und unsere Wahrnehmung verzerrt, wie wir einander sehen oder auch eben dieses Thema. Und auch unser Handeln wird davon verzerrt. Und das, wie Gott sich Familie vorstellt, das ist dann nicht mehr erkennbar. Aber wie geht das? Und ich glaube, wir finden das in seinem Wort. Und wenn wir uns mit dem auseinandersetzen und auch gemeinsam einfach uns darüber austauschen, dann wird es zu unserem Maßstab. Also ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben festgestellt, dass man in der Gemeinde um das Thema Familie nicht herumkommt, weil die komplette Bibel, also der komplette Heilsplan Gottes, besteht aus Familie und umfasst Familie. Und es geht darum, dass wir als Menschen, die nicht zu seinem Volk dazugehören, in diese Familie adoptiert wurden und das annehmen. Und das ist dieser wichtige Punkt. Die Gemeinde besteht aus Gott und auch die Familie damit besteht aus Gott und den Menschen, die gemeinsam eine Einheit bilden. Und damit wir verstehen, wie Gott sich das vorstellt, brauchen wir erneuerte Sinne, ein neues, heiles, komplettes Bild von Familie, angefangen mit der Erkenntnis, dass wir einen guten Vater haben. Und ich... Thema ist natürlich riesig groß, ne? Da könnte man eine Woche drüber reden, aber ich will auf ein paar Herausforderungen eingehen, die manchmal nicht hilfreich sind, wenn es ums Thema Familie geht. Mal schauen, ein bisschen Zeit habe ich noch. Einmal nämlich ein natürliches Verständnis von Geschwistern, Jesus Erwartungen an Leiter oder Gemeindemitglieder, Familie als sachliche Kooperation, um ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel Gemeindebau oder irgend sowas. Oder als letztes die Verwechslung von Wissen über Jesus mit einer Beziehung zu ihm. Also fangen wir mit dem ersten an, das ist auch der längste. Ein natürliches Verständnis von Geschwistern. Was ich damit meine ist, also mit natürlich meine ich einfach dem, was man vor seinen Augen sieht. Was sich sozusagen einem ganz natürlich offenbart. Wer Kinder erlebt, weiß, dass wir Menschen einen Retter brauchen. Weil Kinder suchen ihren eigenen Vorteil, sie wollen alles haben. Und auch wenn man auf dem Pausenhof Kinder beobachtet, dann sieht man auch, dass sie überhaupt keine Probleme haben, andere öffentlich darzustellen, jemanden Sachen wegzunehmen. Es sind jetzt natürlich nicht unsere Kinder aus der Gemeinde und schon gar nicht meine, ne? Also, gerade unser zweites Kind ist bisher sehr brav. Aber genau das kann einem in der Gemeinde passieren. Und das völlig ohne bösen Vorsatz. Ich weiß 100%, wenn meine Tochter uns Nacht aufweckt, dann macht sie das nicht, weil sie uns ärgern will, weil sie sich denkt... Die letzten Nächte haben wir schon Party gemacht, dann machen wir heute noch eine. Sondern die hat einfach ein Problem. Und das heißt, ich weiß ganz genau, die hat keinen bösen Vorsatz. Aber ich bin trotzdem wach. deswegen meine ich, auch mit diesen Herausforderungen, um die Übertragung letztendlich in die Gemeindefamilie hinzubekommen, ich glaube ganz oft, die Herausforderung, die wir miteinander haben, die wir oft gar nicht offen austragen, sondern eben innerlich. Die sind oft überhaupt nicht böswillig, sondern einfach daraus entstanden, dass wir eine Geschichte in unserem Kopf haben und wir gerade keine gute Antwort darauf haben. Ich gehe da gleich noch mehr drauf ein. Weil es kann sein, dass man sich vergleicht und dann sich auf einmal denkt so, na, wenn die damit Schwierigkeiten haben, dann sind die halt noch nicht so weit im Glauben, ne? So, und weiß nicht, Also ich kenne solche Gedanken. Ihr nicht, gut. Oder man die andere Richtung, man denkt sich so, boah, ich bin ja so ein mieser Christ, weil ich habe ja noch die und die Probleme. Und die anderen haben die bestimmt alle nicht. Das Ding ist, wenn wir einen Konflikt in unserem Kopf haben, also wenn wir jemanden beobachten, der etwas tut, dann fangen wir uns an, eine Geschichte darüber zu erzählen, warum. Also unser Gehirn macht das automatisch und manchmal macht der Feind da auch mit. Man könnte sich zum Beispiel fragen, warum arbeiten die nicht so viel mit? Es gibt doch so viel zu tun. Nein, ja, da muss die das halt einfach nicht interessieren. Ne? Oder die sind so mit sich selber beschäftigt, drehen sich ja nur um sich. Oder die andere Richtung, warum arbeiten die überall mit? Ne? Die wollen ja wahrscheinlich nur Aufmerksamkeit. Oder warum gucken die immer so komisch? Warum rauchen die? Warum erziehen die ihre Kinder nicht besser? Warum kommen die so selten zum Gottesdienst? Oder warum ist Evas Bauch so dick? Ne? Oder warum predigt der Arne immer dasselbe? Vieles davon sind legitime Fragen, aber wenn wir nicht in einer Beziehung zueinander stehen, können wir da keine Antworten erfragen. Das mit der Beziehung zueinander ist auch so ein Ding, weil die entscheidet darüber, welche Fragen man sich stellen sollte. Ne? Weil ich meine, es ist ja auch so, ne, in der Familie, da hat so jedes Kind sein Zimmer und da geht es einfach darum, dass man als Geschwister toleriert, ob die jetzt gerade wollen, dass man eintritt oder nicht. Das ist auch so ein Punkt übrigens bei Sekten, um das Thema nochmal aufzugreifen. Sekten haben oft das Problem, dass die überhaupt keine Stoppschilder tolerieren, dass sie die Würde des anderen nicht tolerieren oder dass sie sie abhängig machen wollen oder dass sie von einem. Und das, deswegen glaube ich, in einer gesunden Gemeindefamilie ist genau das ein Punkt. Man lernt sich kennen, man merkt, hey, okay, deine Tür ist für mich gerade offen, gut, dann komme ich rein, dann können wir reden. Hey, nee, du hast gerade die Tür zu, in Ordnung, ich lasse dir deine Ruhe. Dass man lernt oder erkennt, wo kann ich jetzt gerade die Geschichte mal im Kopf verifizieren oder hinterfragen oder wo ist es an mir, dass ich mir, dass ich an meinem Geschichtenerzähler arbeite. Ich mag, wie Danny Silk das immer sagt. Er sagt, automatisch passiert es meistens so, dass wir uns schlechte Geschichten übereinander erzählen, in unserem Kopf, wenn die kein rationalisierendes Gegengewicht haben, in Form, dass wir sie abstimmen können mit der Wahrheit. Das merkt man immer ganz schnell, ein Nicht-Gemeinde-Beispiel, wenn du dich in den sozialen Medien umschaust oder so, da sagt einer irgendwas oder auch in den Klatschzeitschriften oder Webseiten. Das meistens ist da, wird sich immer über irgendetwas aufgeregt, was irgendeiner irgendwie gemacht hat. Und die Leute haben auch meistens keine Chance, irgendwas Sinnvolles dazu zu sagen, weil es ihnen sowieso wieder verdreht wird. Und ich glaube, das ist völlig natürlich, dass wir Menschen solche Geschichten erzählen. Aber wir können uns umtrainieren, wir können lernen, dass wir dem anderen immer das Beste unterstellen. Dass wenn in unseren Köpfen kommt, hey, okay, die arbeiten nicht oder die kommen nicht, dann fangen wir nicht an, uns irgendwie schlechte Geschichten davon erzählen, wie was auch immer die für Probleme haben oder sonst irgendwas, sondern wir fangen an, ihnen das Beste zu unterstellen. Und je nachdem, was wir für eine Beziehung zu den Leuten haben, können wir einfach mit ihnen reden. Und die Geschichte ist schnell eine andere. Am schlimmsten ist es, wenn man aufgrund dieser Geschichtenerzählung im Kopf zu einem Schluss kommt, was das Richtige für eine andere Person ist und dann unbedingt will, dass die Person sich richtig entscheidet. Weil dann kommen wir in den Bereich der Manipulation und das können total richtige Sachen sein. Ne? Also wenn jemand raucht und man will, dass die Person aufhört, dann ist das eigentlich ja gut für die Person. Ne? Es spart Geld, ist statistisch gesehen in einem hohen Grade lebensverlängernd. Und aber wenn ich jetzt anfange, der Person Angst zu machen, ihr auf den Keks zu gehen mit was auch immer für Informationen, die es sind, oder einfach immer nur ein schlechtes Gewissen zu machen, irgendwie so. Ne? Am besten so, glaubst du, Jesus findet es gut, was du machst, oder irgendwie sowas, ne? Also ich weiß nicht, kann man ja kreativ sein, dann ist es hochgradig problematisch. Aber es geht auch die andere Richtung, dass man sich einfach nicht traut, nachzufragen, weil man nicht komisch sein will oder weil man denkt, es geht mich ja irgendwie auch nichts an oder man weiß nicht, wie die andere Person das auffasst. Und das ist die andere Seite. Es gibt einmal die Seite von, wie man miteinander redet, wenn man, also wenn man sozusagen ein Problem hat oder sieht bei jemand anderem, wie spricht man das an oder auch nicht. Und dann die andere Seite, wie empfängt man das? Weil ich glaube, dass das in und außerhalb von Gemeinden ähnlich ist, dass wenn jemand etwas anspricht, dass man sich sehr schnell unterlegen fühlt. Also dass man denkt, jetzt muss ich mich irgendwie rechtfertigen oder jetzt bin ich nicht so ein guter Christ oder nicht so ein guter Mensch, weil dieser, weil man sich irgendwie unterlegen fühlt. Das ist natürlich ist auch wieder total natürlich, dass man einfach sich nicht sagen lassen möchte, du machst das und das falsch oder hey, guck mal, hier und hier hast du Potenzial. Das Problem ist, das könnte manchmal halt auch sehr helfen. Das heißt, wir können, wir haben in beide Richtungen haben wir die Schwierigkeit, dass wir wenn wir Sachen ansprechen, dass das problematisch sein kann, entweder weil wir es mit dem falschen Herzen oder der falschen Motivation machen, aber gleichzeitig, wenn wir es nicht tun, kann das genauso falsch sein, weil wir, weil wir ein Stück weit eine Verantwortung füreinander haben in einer Familie. Und deswegen ist mir dieses Thema auch so auf dem Herzen, weil ich glaube, dass wir da noch viel Potenzial haben an dahingehend, wo wir, ne, um diesem Bild von Conny zu bleiben, wo wir unsere Masken oder Schalen weglassen, aber auch wie wir Türen öffnen und sagen, hey, du kannst reinkommen, hier ist es sicher und ein Umfeld bilden, das wirklich sicher ist. Weil natürlich betrachtet hat jeder von uns Schwächen. Irgendwo kämpft jeder. Und es kann körperliche Krankheiten sein oder seelische, es können irgendwelche Sünden sein und alles davon ist schlecht. Manche Sachen, kann man sagen, sind sogar verachtungswürdig. Aber deswegen glaube ich eben, ist diese Brille aus Römer 2 so wichtig, weil sie etwas anderes sieht. Noch ein Bibelvers dazu, in 2. Korinther 5, Vers 16 steht, daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder in der, also so heißt es in der Elberfelder, in der Neuen Genfer wird es so geschrieben, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Auch wieder passend zu den Worten, die wir gerade gehört haben. Das bedeutet, auf einmal haben wir alle eine neue Familie. Und deren Eltern, deren Vater ist ist im Himmel. Wir haben einen Bruder, der für uns sein Leben gegeben hat. Und durch den können wir jetzt sagen, etwas ganz Neues hat begonnen. Keine Sünde, keine Krankheit, Sorge, Not, Macht oder irgendetwas anderes kann uns etwas anhaben. Das klingt paradox, wenn man natürlich, also mit natürlichen Augen schaut. Weil dann sieht man die Herausforderungen, dann sieht man die Dinge, wo man sagt, das sind meine Kämpfe, das sind die Kämpfe der anderen, da ist jemand schlecht drauf, da ist jemand krank, da ist jemand einfach auf Wegen, die ihm nicht groß weiterhelfen. Und deswegen brauchen wir diese Erkenntnis darüber, wenn jemand Gott angenommen hat, ist er eine neue Schöpfung. Und das in diese andere Person auch hineinzusprechen, ist, finde ich, sowas Wichtiges. Weil man kann sagen, so hey, du hast in dem und dem Bereich Schwierigkeiten. Oder man spricht den anderen Bereich überhaupt nicht an, sondern spricht einfach eine Wahrheit ins Gegenteil. Das heißt, du kannst sagen, hey, guck mal, das hat Gott für dich vorbereitet. Weil ganz oft hängen wir in alten Sachen drin, weil uns die Vision für das Bessere fehlt. Weil wir keine Hoffnung haben, dass Gott mehr hat, dass der Weg es wert ist zu gehen, dass es wert ist, andere Sachen liegen zu lassen. Und deswegen ist die Herausforderung für uns, und ich sag mal jetzt in unserer Familie, dass wir uns nicht mit unseren natürlichen Augen rational betrachten, sondern dass wir erkennen, nee, da ist eine neue Schöpfung vor mir. Und wir lassen uns vom Heiligen Geist eine Offenbarung über uns selbst und den anderen geben. Und Schritt für Schritt verändert sich dann eben unser Denken darüber, wie wir uns wahrnehmen, wie wir andere wahrnehmen und übereinander denken. Und auch wie wir über Probleme denken. Jemand hat mal gesagt, wir werden zu dem, was wir sind. Und das ist, finde ich, diese Spannung, die man aushalten muss als Christ, dass man eben im Natürlichen oft Dinge sieht, wo man sagt, das ist jetzt nicht so, wie es sein soll, aber ich habe das Wort. Und dieses Wort, da komme ich später noch ein bisschen genauer dazu, dieses Wort bringt mir nichts, wenn es sich nicht mit Glauben verbindet. Es reicht nicht, wenn ich Günther sagen höre, Jesus liebt dich. Das muss ich den Heiligen Geist sagen hören. Günther kann zu mir predigen und der Heilige Geist kann in dem Moment das Wort nehmen, aber mein Herz muss offen sein. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich das aber haben will, dann ist das etwas, was ich in speziellen Austausch oder im Gespräch mit Gott empfangen kann, muss. Weil das ist der ganze Fokus. Und dann merken wir, und das ist, deswegen ist das, also für mich war das oft, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil für mich ist das oft mit dem Glauben diese Schwierigkeit gewesen. Dann heißt es ja, deine Sünden, deine Krankheiten, deine Herausforderungen, die Dinge sind, oder auch deine Gebete, ne, wenn es heißt, wenn du betest, dann sind die Ja und Amen vor dem Herrn. Krankheiten sind überwunden, Sünden sind überwunden. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, man kämpft in irgendeinem Bereich, man sieht, da ist jemand, der ist immer noch krank oder irgendwas tut immer noch weh oder irgendeine Situation hat sich immer noch nicht verbessert. Und das ist, glaube ich, da, wo Glaube Kraft entfaltet. Weil wir haben irgendwas erlebt und von da an fangen wir an. Wir haben vielleicht am Anfang unseres Glaubens erlebt, vielleicht einfach dieses, ja stimmt, Jesus liebt mich. Eine der großartigsten Offenbarungen, die man haben kann und die man permanent wieder braucht, also ich zumindest. Und dann von dem aus, ja, dann kann man sagen, okay, stimmt, das hast du gesagt, das hat gestimmt. Und da habe ich meinen Glauben reingepackt und das hat funktioniert, das war so. Dann kann man weitergehen zum nächsten Punkt und sagen, so, okay, Herr, ich brauche jetzt aber Glauben dafür, weil dieses Ding ist immer noch da. Und da merkt man, habe ich nicht. Denkt sich so, okay Gott, ich brauche da mehr, weil ich habe das noch nicht. Und diesen Punkt, ich habe es nicht, ist total wichtig, da ehrlich zu sein. Weil wenn wir den nicht überwinden, dann gehen wir zu dem Punkt, ich habe andere gehört, dass die das haben. Und dann weiß man auch den ganzen Text. Dann weiß man alle richtigen Antworten, die man als Christ sagen muss. Aber du erlebst es nicht. Und das ist ein ganz großes Problem. Und dann ist es eben, und deswegen meine ich immer dieses, okay, man muss immer von dem ausgehen, was man selber hat. Und von dort aus weiterentwickeln, den Glauben weiter aufbauen. Und dann hat man eine andere Perspektive. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns selbst und uns als Geschwister eben durch eine Perspektive des Glaubens sehen, weil wir gesehen haben, okay, Gott hat das mit der Person vor. Gott will die und die Menschen durch die Person erreichen. Gott möchte die und die Menschen freisetzen. Und dann kann man sehen, okay, egal ob die Person sich gerade so verhält oder nicht, es geht auf einmal gar nicht mehr um das Verhalten der Person, weil wir merken, hey, stimmt, das, was die Person macht, qualifiziert sie nicht mehr dafür, was sie tun soll oder disqualifiziert sie auch nicht, sondern es ist Gott, der gesagt hat, ich möchte, nehmen wir Günther als Beispiel, Gott hat zu ihm gesagt, er möchte hier eine Gemeinde bauen, mit Günther und Loni zusammen. Und dann hat er das gemacht. Und Günther konnte nichts dagegen tun. Außer Ja sagen, oder er hätte Nein sagen können. Aber dann geht es nicht mehr darum, wer Günther ist, wie Günther ist, was er richtig oder falsch macht, sondern merkt man auf einmal, nee, Gott hat es gesagt. Und Gott hat dieses Gebäude gebaut und Gott hat vor, da hinten diesen Saal noch hinzubauen. Gott hat vor, haufenweise Gemeinden in dieser Region zu segnen. Und das sind Dinge, für die er Günther und Loni mit gebrauchen möchte. Und es, versteht ihr, dann geht es auf einmal um Gott. Dann geht es nicht mehr um Menschen. Und das finde ich, so begeisternd. Weil dann ist man nicht mehr so anfällig dafür, abzuprüfen. Ist jetzt die Berufung oder das, was die Leute sagen oder machen, ist das jetzt okay anhand dessen, wie sie sich verhalten? Sondern es geht darum, nein, Gott hat etwas gesagt und es geht um seine Ehre und er möchte die Person gebrauchen und ich kann mich mit seinem Wort eins machen. Und ich kann unterstützen oder ich kann beten oder ich kann einfach nur ermutigen. Und dann hat man nicht mehr dieses, oh Mann, das wird sich nie ändern und das, oder das werde ich nie überwinden können, sondern man ist auf einmal auf einer Ebene des Glaubens und hat eine Perspektive des Glaubens. Ein Problem, was man oft in Gemeinden hat, und das ist auch sehr natürlich, das ist Scham. Wenn ihr euch daran erinnert, am Anfang der Bibel, ne, da geht es ja um diesen Sündenfall, Adam und Eva, Gott sagt zu ihnen, isst nicht von dieser Frucht, sie tun es, und dann verstecken sie sich, weil sie feststellen, sie sind nackt. Und das ist einfach dieses Ding, was jeder Mensch von uns erlebt. Er merkt auf einmal, ich habe Schwächen. Wenn andere das mitbekommen, dann ist das schlecht. Oder ich kann etwas nicht so gut. Oder die und die Dinge sind in dem und dem Kreis schlecht. Bei manchen Leuten sind es die Hosen, die man anhat, die einen disqualifizieren. Bei anderen sind es bestimmte politische Überzeugungen. Bei wieder anderen sind es Familienzugehörigkeiten, Landeszugehörigkeiten, die einen disqualifizieren oder die einen, es gibt alles Mögliche, was einen dazu führen kann, dass man sich schämt. Einfach, und das sehen wir da in diesen Dingen. Und das heißt, da hat der Mensch gelernt, ich muss mich bedecken. Gott hat selbst diese Scham bedeckt, sozusagen, von ihnen, aber sie haben, wie Scham in das Leben der Menschen kam. Und in Gemeinden sieht man das auch ganz oft, dass diese Scham immer noch da ist. Scham davor, was weiß ich, wie viel man verdient oder was man irgendwo macht oder was man vielleicht für Schwierigkeiten noch mit rumschleppt. Oder, und ich glaube, in der Gemeinde darf es kein Schambewusstsein geben. Das ist natürlich eine riskante Aussage, weil es gibt ja schon einen bestimmten Rahmen, wo man sagt, okay, das würde helfen, wenn man sich daran hält. Aber was ich damit meine ist, das ist nochmal diesen Punkt aufzugreifen, wenn einem jemand was sagt, hey, du hast in dem und dem Bereich eine Herausforderung, dann kommt da Scham ins Spiel, weil man ganz schnell denkt so, stimmt, ich bin doch noch nicht so gut oder ich muss mich doch noch verstecken, weil ich was ich da und da kämpfe. Eines der Hauptprobleme zum Beispiel oder eines der am meisten schambelasteten Bereiche ist Pornografie. Das ist etwas, was auch eine Seuche in vielen Gemeinden ist. Und es ist massiv schambelastet, einfach weil es hier nichts Gutes ist und weil haufenweise Leute damit kämpfen. Und wenn dann in Gemeinden kein, ich sag mal, Anker oder Raum ist, kein Schutzraum dafür. Das ist jetzt nichts, was man von hier vorne groß kundtun muss. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass es in Gemeinden einen Raum gibt, wo Menschen, die damit kämpfen, sich offenbaren können und Unterstützung bekommen. Und genauso ist es bei anderen Sachen. Homosexualität ist genau dasselbe. Auch oft schambelastet. Man sagt so, hey, wir brauchen da Gottes Wirken. Wir können aber nicht einfach tolerieren, dass Geschwister unter uns leiden und in Scham und Schande sind, sondern sie brauchen einen Raum, wo sie sich offenbaren können und trotzdem wissen, das ändert nichts an dem, wer sie sind, wer sie, wie sie geliebt sind, wie sie angenommen sind und welche Würde sie haben. Und es kann alles Mögliche sein. Das können emotionale Herausforderung sein, was sehe ich, wenn man jetzt mit Wut kämpft oder wenn man mit alles Mögliche. Also man kann im Prinzip kann man jede Eigenschaft kann ja irgendwie mit Scham belegt sein, wenn man denkt, die kommt nicht an oder die ist nicht gewertschätzt oder so in einer Gruppe. Und dann kann man sagen, man muss alles für richtig erachten und sagen, ja, dann ist es halt nicht mehr so schlimm, um letztendlich diese Scham zu überwinden. Aber ich glaube, dass das Gemeinden auch nicht weiterhilft, sondern ich glaube, dass es wirklich dieses Ding ist, auch wieder dieses Verständnis von Familie. Wenn wir wissen, jeder von uns hat es gebraucht, dass Jesus für ihn ans Kreuz geht, dann hat man dieses, und jeder hatte seine eigenen Sachen, für die sich eigentlich schämen müsste, wenn der Herr sie nicht zugedeckt hätte und der Herr sie nicht überwunden hätte. Also hat man keinen Grund, andere in Scham zu halten oder andere bloßzustellen. Muss ich mal schnell schauen, dass es hier nicht zu lange wird. Ich war mal auf einem Prophetie-Seminar und die sind großartig, weil man da ist, um Fehler zu machen. Aber da stand einer vor mir und schaute mich an und meinte so, hast du Freunde? Und ich so, ja. Meinte, da ist irgendwas mit einem Freund oder Freundin und tu das nicht mehr. Ich fand das unterhaltsam, weil ich weiß, Prophetie ist dazu da, zu ermutigen. Und selbst wenn man eine Ermahnung erhält, kann man die ermutigend kommunizieren. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen Eindruck hättest, hey, guck mal, du hast eine ungünstige Beziehung zu einem Freund, du bist da irgendwie seelisch abhängig, dann kann man sagen, so, hey, weißt du, Jesus hat dich zur Freiheit berufen, du brauchst Menschen nicht, um von ihnen Liebe oder Wertschätzung zu empfangen, sondern du kannst es vom Herrn empfangen. Und schau doch mal, ob da irgendwas in deinem Leben ist, was du sagen würdest, hey, wenn du das los wärst, dann wärst du in einer größeren Freiheit. So könnte man es auch formulieren. Weil Entscheidungen tragen nur, wenn man sie selbst trifft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserer Gemeindefamilie lernen, dass wir miteinander über Dinge reden, wo wir merken, wenn wir merken, hey, okay, wir haben die Beziehung, zu der wir, sodass wir über auch schwierigere oder persönlichere Themen reden können, dann haben wir diese, dann merken wir, ja, okay, die Beziehung haben wir. Dann können wir sagen, okay, wie können wir ermutigend oder auferbauend im Glauben vom Herrn Dinge empfangen und wie können wir das austauschen und auch selbst empfangen und also wenn wir auf der empfangenden Seite sind, wie können wir das gut empfangen? Und gleichzeitig ist es so, wir können alles, was wir empfangen, wo wir merken, keine Ahnung, habe ich keine innere Resonanz, dann haben wir alle Freiheiten, das einfach liegen zu lassen, weil es ist der Heilige Geist, der unser Herz verändert. Und wenn wir merken, da kommt nichts, da ist nichts, ich sehe das ganz anders, dann brauchen wir das auch nicht anzunehmen. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich glaube, dass Freiheit in der Gemeinde so wichtig ist, dass man auch weiß, hey, alles, was einem gesagt wird, es ist der Heilige Geist, der überführt. Und es kann sein, dass man da gerade zu ist, dann arbeitet der Heilige Geist eben an einem weiter. Aber dass man nichts annehmen muss, wo man merkt so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wichtig ist, dass man nicht so anfängt von wegen, mein Sohn, ich mache mir große Sorgen. Seit Monaten beobachte ich dich und stelle fest, Bei dem Punkt, mein Sohn, ich mache mir große Sorgen, ist schon, weil seit Monaten beobachte ich, das ist so, oh oh. Und ist nicht hilfreich. Meistens reicht es ja schon aus, wenn man sich einfach zusammensetzt und fragt so, hey, wie geht's dir? Und dann merkt man, will die andere Person über irgendwas mit einem reden oder nicht? Und dann hat sie alle Freiheiten, entweder Dinge zu erzählen oder halt auch nicht. Also ich fasse zusammen. Unsere Geschwister sind nicht perfekt vor unseren Augen. Im Herrn schon. Und gemeinsam mit dem Heiligen Geist können wir erkennen, welche großartigen Menschen wir um uns herum haben. Und wenn wir das erkannt haben und sehen, dass einer von unseren Geschwistern im Natürlichen kämpft, dann können wir einander ermutigen, können Verheißungen, die der Herr uns gegeben hat, über ihnen aussprechen und dann haben wir alle wieder eine göttliche Perspektive. Ich überspringe jetzt ein bisschen was, damit wir nachher alle noch zukommen. Ihr seht auch teilweise schon ein bisschen müde aus, das ist okay. Einen Punkt, den ich noch machen möchte am Ende, ist die Verwechslung von Wissen über Jesus mit einer Beziehung zu ihm. Ich finde es manchmal unterhaltsam, wie Fans über ihre Fußballmannschaft reden. So als wären das ihre besten Freunde, sie haben alle Informationen, auch die genauesten. Sie feuern sie an, sie sind da, aber sie kommen ihnen niemals nahe, um herauszufinden, wie oder wer sie wirklich sind. Oder bei berühmten Persönlichkeiten ist es oft genauso. Man kann alles Mögliche in Zeitschriften nachlesen und halt einfach sehen, was sie alles Tolles oder Dummes machen. Oder andere erinnern sich an einen Schulhof, vielleicht, wo Kinder mit ihren Spielsachen angeben oder mit dem Können ihrer Geschwister oder dem Geld ihrer Eltern oder so. Und das kann eben Christen auch passieren. Ich weiß, wovon ich rede, denn das war lange meine Herausforderung, dass es mir leichter gefallen ist, über Gott zu lesen, als ihn kennenzulernen. Dass ich tonnenweise Bücher über Wunder oder Zeugnisse oder Sachen so lesen konnte und die waren ermutigend, die waren toll. Aber ich habe das nicht erlebt. Und dann lernen wir vielleicht Schlagwörter wie, wir brauchen Erweckung. Und dann sind wir begeistert von gefüllten Stadien oder Strategien, Erweckung zu erzeugen. Oder von wachsenden Gemeinden. Oder wir sehen Filme wie Not a Fan und sind begeistert davon, dass man dem Herrn wirklich nachfolgen sollte. Und wir lesen über Befreiungsdienste, Heilungswunder und finden das gut. Und dann können wir vielleicht auch noch unseren Freunden gute Ratschläge geben, was sie in ihren Situationen tun sollten, was so in diesen ganzen Büchern steht und wie man das so machen soll. Aber in unserem Herzen ist es nicht. In unserem Herzen ist einfach nur diese, vielleicht Frust, weil man betet und die Sachen passieren nicht. Und da gibt es so eine ziemlich krasse Bibelstelle, 1. Korintherbrief 8, 1 bis 3. Da steht, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Da fand ich voll verwirrend. Da hatte ich, Neue Genfer Übersetzung schreibt es noch ein bisschen anders. Sie sagt, bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Und das ist unser Ziel. Ich glaube, als Familienmitglieder ist es unsere oberste Verantwortung, unsere Beziehung zu unserem Gott zu pflegen. Das bedeutet, dass wir ehrlich zu uns sind, ohne Scham zu erkennen, was wir wirklich glauben. Wie gesagt, es gibt eben diesen riesigen Unterschied zwischen dem, was wir innerlich bejahen und sagen, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, und dem, was man von Herzen glaubt. Weil wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und für alles, was du Schlechtes getan hast und was deine Geschwister Schlechtes getan haben, dann gibt es da keine Verdammnis mehr. Und das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt, wo ich merke so, boah, Jesus, ich brauche noch so viel mehr Offenbarung, wenn wieder der Feind dasteht, einen für irgendwas verklagt, wo er völlig recht hat. Man weiß, ja, stimmt, ist so. Und dann den Herrn zu hören, wie er sagt, nein, habe ich dir doch vergeben, warum erzählst du die ganze Zeit davon? Und ich glaube, das ist genauso bei unseren in allen Bereichen unseres Lebens. Ob das Finanzen, Freunde, Gemeinschaft, Gesundheit, innere Erfüllung oder eben einfach die Gemeinschaft des genießen zu können, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Diese Information reicht nicht, sondern wir brauchen eine Offenbarung. Weil wenn wir nur die Information haben, dann kann das dazu führen, dass wir glauben, wir würden das von unseren Geschwistern bekommen. Und das können geistliche Leiter sein oder einfach irgendwelche Mitglieder der Gemeinde. Aber das ist ein Trugschluss, denn die werden uns enttäuschen, weil sie nicht perfekt sind und auch weil das nicht so designed ist. Das Gleiche kann einem auch mit Ehepartnern passieren oder einem Wunsch nach einem Ehepartner, weil man einfach erwartet, dass der dieses Loch füllt oder die Löcher. Aber das ist auch ein Rezept für Schmerz. Aber der Grund da ist, das ist auch nicht dazu designed. Unsere Gemeinschaft hier, unsere geistliche Familie ist nicht dazu designed, uns gegenseitig Bedürfnisse zu erfüllen, sondern dazu ist der Herr da. Er will unsere Bedürfnisse stillen. Und gleichzeitig ist sie natürlich dazu da, dass wir unsere Gemeinschaft genießen können, dürfen, dass wir einander helfen. Ich glaube, also warum ich das hervorhebe, ist, ich glaube, dass Gott das sehr bewusst macht, dass er es zulässt, dass uns geistliche Leiter enttäuschen, dass uns unsere Ehepartner enttäuschen oder unsere Freunde oder unsere Familien, weil er sagt, ich bin dein Gott und ich will, dass du das von mir bekommst. Und er sagt nicht nur, ich bin dein Gott, sondern er sagt auch, ich bin dein Gott und es gibt keine Götter neben mir. Und genau das meine ich. Wenn unser Herz, unsere Hingabe, unser oberstes Ziel, wenn sich das auf Dinge, Aufgaben, Ziele, Menschen, Gemeinschaften hin fokussiert, ohne ihm hingegeben zu sein, dann wird er sie früher oder später absägen. Einfach, weil er nicht nur ein liebender, sondern auch ein eifersüchtiger Gott ist. Und es ist manchmal brutal, ich immer wieder erlebt, aber in dem Wissen, deswegen fand ich dieses Bild von Samantha so cool. Man läuft da so rum, fliegt von der Stange, denkt sich, Gott, das war nicht der Deal. Und ich sage, wieso? Hab dich doch aufgefangen. Das war, und man sagt es jetzt so, also ich sage das jetzt ein bisschen salopp, aber das kann sich manchmal echt brutal anfühlen, weil das Dinge sind, wo man vielleicht denkt, puh, also ich würde so mit meinen Freunden nicht umgehen. Aber gleichzeitig zu wissen, darüber gibt es diese Ebene, wo Gott sagt so, nein, ich bin der gute Vater, da fängt alles an. Und wenn du dich da unten in diesem Netz wiederfindest, dann kann es sein, dass du einfach nochmal ganz dahin gehen musst, so Moment Gott, jetzt erstmal nochmal, du liebst mich, weil ganz ehrlich, so fühle ich mich gerade nicht, weil ich liege da gerade im Netz. Und dann von dort aus weiterzugehen, zu sagen, okay, stimmt, ja, das stimmt, das hast du immer gemacht. Du hast immer das gemacht, du hast immer warst du treu, du hast immer versorgt. Wenn es vielleicht bei dir um Finanzen geht, dann kannst du sagen, ja, stimmt Gott, du hast immer versorgt. Oder andere Bereiche, seien es Freunde oder sonst irgendwelche Sachen. Und ich glaube, dass das eine Falle ist, oder eine Herausforderung in Gemeinden ist, einfach weil wir sagen, hey, wir wollen füreinander da sein. Wir wollen, dass du in eine Freiheit kommst. Wir wollen, dass hier eine Gemeinschaft entsteht, die stark ist. Dass das einfach dazu führen kann, dass man einander enttäuscht. Einfach weil wir alle nicht so perfekt sind, wie wir gerne wären. Aber dann eben zu sehen, nee, der Herr lässt es auch zu, weil er will unser Oberstes sein. Er will der sein, der unsere volle Liebe hat, unsere volle Hingabe hat. Und ich glaube, je mehr wir dahin kommen, dass unser Herz von Gott das empfängt, was es an Liebe, Bestätigung, Identität und sonstigen braucht, dann haben wir das Potenzial, eine großartige Familie zu werden, wo wir einander helfen können, wo Not ist, wo man gemeinsam Gott feiern kann und genießen kann, wo man zusammensteht, um Herausforderungen im Glauben zu überwinden. Denn wir sind alle fertig im Hinblick auf unsere Erlösung, aber wir sind eben unterwegs auf dem Weg zur Erkenntnis Gottes. Paulus nennt das Ziel seines Dienstes. Er sagt, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und Gottes Ziel ist für jeden Einzelnen von uns, dass wir umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis ist dieses Geheimnisses, dass Christus selbst ist. Und er wird es nicht einem von uns geben, sondern dafür brauchen wir uns gegenseitig. Und diese Liebe, von der Paulus spricht, ist keine klebrige, seelische, ich bin von dir abhängig Liebe, damit du meine Bedürfnisse stillst, so eine Schlagerliebe, sondern sie ist eine Liebe, die auf Jesus ausgerichtet ist. Die Gemeinde, Zusammenfassung, die Gemeinde besteht aus Gott und den Menschen. Und gemeinsam bildet die Gemeinde eine Einheit. Und damit wir verstehen, wie Gott sich das vorstellt, brauchen wir erneuerte Sinne. Ein neues, heiles und komplettes Bild von Familie, angefangen mit der Erkenntnis, dass wir einen guten Vater haben. Und wenn wir Gottes Perspektive über seine Familie erhalten, dann haben wir eine Basis, auf der wir das Gebot Jesu halten können, das im Johannesevangelium Kapitel 13 steht, also Verse 34 und 35. Dort steht nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist was Übernatürliches. Das ist nichts, ja, wie gesagt, nichts Ekliges, Seelisches, sondern das ist, ja, Gemeinde kann ebenso dann ein Ort der Gemeinschaft, Einheit, gegenseitiger Hochachtung und Respekt sein und aber auch der Befreiung, der Heilung und der Liebe. Weil die Quelle dessen nicht wir sind oder nicht der Pastor oder nicht irgendwelche Gastsprecher, noch nicht mal Lobpreis, sondern Jesus selbst. Er ist dann die Quelle. Genau. Und das will ich jetzt noch beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese vielen Worte zusammenfasst, dass einfach das hängen bleibt, was gut ist und was nötig ist. Und ich bete, Herr, vor allem, dass du uns hilfst, dass wir unseren Brunnen graben, dass wir in diese Quelle kommen, Herr, wo du sagst, ja, wo du uns erfüllst, wo du uns begegnest, wo du unser Herz füllst, wo du unsere Seele ermutigst und erfrischt und erquickst. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde einfach zu einer guten Familie machst, Herr, wo du im Zentrum stehst, wo wir einfach gemeinsam an deinem Reich bauen dürfen. Und ich bete da einfach um Schutz, dass du unsere Gedanken und unsere Gespräche lenkst, Herr, aber vor allem, dass du jeden Einzelnen von uns in diese Tiefe führst, Herr, in diese tiefe Begegnung zu dir, in diese tiefe Liebe, in diese tiefe Freude, die einfach bei dir ist, diesen Frieden. Herr, wir brauchen das so sehr. Und du sagst, du willst deinen Geist auf alles Fleisch fallen lassen, Herr. Und in so vielen Fällen hast du es getan, aber das noch so viel mehr. Und so bete ich, dass diese Offenbarungen immer größer und immer tiefer werden. Und wir, ja, Herr, dass wir dein Gebot wirklich halten können, das du uns gegeben hast, dass diese Liebe unter uns ist, damit die Menschen erkennen, dass du unter uns bist und dass du der Herr bist, weil das etwas ist, was wir nicht machen können. Herr, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben Gespräche geführt, wir haben versucht, uns zu ändern, Herr, aber wir brauchen einfach dich. Wir brauchen es, dass du wirklich einfach das Öl in unserem Getriebe bist, dass du die Inspiration ist für unsere Worte und dass du der Fokus unseres Handelns bist, Herr. Ja, dass du der Wagen bist, der vor uns herfährt. Herr, so bete ich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Augen auf dich richten, dass keine Ablenkung da ist, dass wir Ablenkung einfach ausblenden können, Herr, egal ob da Gischt ist oder was auch sonst. Herr, wir brauchen dich, Heiliger Geist. Und das ist so herrlich. Ja. Das ist einfach das Beste, was einem passieren kann, was einem widerfahren kann. Und so bete ich, dass du uns da alle gemeinsam hineinführst. Amen.
Gott, alle Schöpfung, von Anfang an, vor dem Beginn unserer Zeit. Bevor etwas da war, sprachst du zu der Nacht, das Wunder des Lichts kam geheilt. Wort. Milliarden Galaxien sind geboren, denn der Atem deiner Worte gibt dir vor. Wenn Sterne dich anbeten, dann auch ich entdeck dein Herz in allem, was du Stern, der strahlt ein Zeichen deiner Gunst. Wenn die Schöpfung dir dein Lob singt, dann Gott, du versprichst, und du sprichst nicht umsonst, denn laut deiner Lippen ist leer. Hast du erst gesprochen, und Wissenschaft deinem Ruf steht. Du sprichst ein Wort, Milliarden Galaxien sind geboren, der Atem deiner Worte gibt dir vor. Wenn die Sterne dich anbeten, dann auch ich. Deck dein Herz in allem, was es schuf. Der Stern bestrahlt ein Zeichen deiner. Wenn die Schöpfung mir dein Lob sind, dann auch ich. Wenn die Sterne dich ehren, dann auch Berge sich verneigen, dann auch ich. Wenn die Meere dein Lob brüllen, dann auch ich. Wenn alles für dich lebt und dich erhebt, dann auch ich. Wenn der Wind sich dein Ruf beugt, dann auch ich. Wenn Sterne schweigen, schreien, dann auch ich, dann auch ich. Wenn all unser Lobpreis immer noch nicht reicht, stimmen wir erneut Milliarden Mal mit ein. Deck dein Herz in allem, was du tust. Dieses Kunstwerk namens Liebe, das du schufst. Wenn du gerne dich ergibst, ja, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz fast 8 Milliarden Mal. Jeder Einzelne ein Schatz für den Buchstaben. Dich aus Liebe hingab's dann auch ich. Ja, du tätest es erneut Milliarden Mal. Denn die Sehnsucht tief in dir springt jedes Mal. Du bist der, der keinen einzigen je verlässt.
Halleluja. Was wir gehört haben und mitbekommen haben, Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater. Und das ist so entscheidend und so wichtig. Und mir kam vorher so, er ist der Einzige, der wirklich satt machen kann. Alles andere ist so schwierig, aber er ist der Einzige, der wirklich satt machen kann. Wo, wie die Bibel sagt, er sättigt unsere Seele und ja, er macht uns satt. Wir wollen noch etwas zusammen singen, aber ich will noch vorher beten und genau, dass der Herr diese Bedürfnisse stillt und ausfüllt. Vater, ich danke dir, dass dein Herz überfließend ist für die Menschen und für deine Familie. Ich danke dir, Herr, dass dein Herz überfließend ist und dass du die Möglichkeiten hast. Du bist niemals am Ende, Herr. Danke dir, dass dein Tank niemals leer wird, sondern dass du immer der Gebende und Austeilende bist und uns verstehst. Und ich danke dir, dass wir an dir angeschlossen sein dürfen. Und Vater, genau diejenigen, die vielleicht diesen Vater in ihrem Leben nie hatten oder in der Form nie hatten, bete ich, dass deine Vaterliebe sie überschüttet und heimsucht in einem wunderbaren Ausmaß im Namen Jesus, damit Sattheit entstehen kann, gesättigt werden von dir und von deiner Kraft und von deiner Liebe und Wiederherstellung stattfinden kann im Namen Jesus. Danke dir, Herr. Vater im Himmel, wir ehren dich und erheben dich. Ja, wir danken dir, dass wir dich haben, dass wir uns untereinander haben, dass wir Familie sein dürfen. Danke für meine Geschwister, für uns untereinander, dass wir einander dienen dürfen. Herr, ich ehre dich und ich preise dich. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns ihm nochmal das Lob bringen, bevor wir auseinandergehen.
Amen.
Vielen Dank für die Botschaft und wir werden jetzt noch zusammen essen und Gemeinschaft haben und seid herzlich willkommen dazu.